Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Hallo liebe Klubfans, willkommen zur 4. Ausgabe von Entenmanns Ecke. Mein Name ist Jakob Lexer, @rotes_ballett und mein Gast heute ist der gleiche wie in Entenmann 1, er liegt also in der Gästeliste weit in Führung, Florian Zenger, @flo_zenger. Hi Florian.
Servus.
Ja, wir sprechen heute über den Kader und vor allem halt über mögliche Aufstellungen. Da bist du mir natürlich anhand deiner Analysen auf Clubfans United direkt in den Sinn gekommen. Du machst ja da eine super Arbeit. Wir haben jetzt auch schon immer viel Feedback dazu gelesen auf Twitter. Auch danke an euch. Also generell, ob ihr jetzt bei Total Beklubbt oder Clubfans United, was ihr uns da erzählt, das ist immer für uns sehr interessant und wir freuen uns drüber. Und wenn Kritik kommt, dann nehmen wir das an. Ich denke, bei dir wird es ähnlich sein, oder?
Genau, also es ist immer gut, so ein bisschen zu hören, wie es so ankommt. Auch an manchen Stellen kann man ja dann schnell mal nachsteuern. Also zum Beispiel bei der ersten Analyse gab es noch so Stimmen, die meinten, es wäre vielleicht ein bisschen mehr Einordnung und ein bisschen weniger nur Fakten präsentieren. Ganz gut, das habe ich dann beim zweiten Mal gleich probiert. Schauen wir mal, wie das jetzt bei den weiteren Spielen dann so aussieht.
Ja, es wird auch bei Entenmanns Ecke nach wahrscheinlich so dem 5. Spieltag ungefähr mal eine Statistik-Sendung geben. Da bin ich schon sehr gespannt. Habe auch ein bisschen mit den Jungs, die das Packing machen, also Impact heißen die, habe ich auch schon geredet und bin mal gespannt, was da rumkommt. Bist du auch auf der Gästeliste, auf der grundsätzlichen? Schauen wir mal, ob wir das schon demnächst machen, weil die U-Teams stehen ja auch wieder an. Die haben ja auch weiterhin gespielt und du verfolgst ja auch sehr eng durch deine Arbeit bei der NZ und bei der NN. Oder habe ich das wieder falsch gesagt?
Nee, völlig richtig.
Ah, wunderbar. NZ und NN. Ich als Exil-Nürnberger ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich lese die dann immer bei Twitter.
Da ist es dann nordbayern.de, das ist genau. Dann nochmal was anderes.
Ja, aber schau, haben wir schon ein bisschen Werbung noch gemacht. Nordbayern.de, deine Arbeit, das ist ja meine Frage immer am Schluss. Diesmal ist es am Anfang öfter mal was Neues. Und dann steigen wir jetzt mal ein in unser Thema.
Genau.
Wir haben jetzt am letzten Transfertag noch zwei Flügelspieler dazu bekommen. Seit Dienstag, glaube ich, trainiert der Kerk wieder. Damit haben wir jetzt mit Everton und Lippert momentan zwei Verletzte. Oder fällt dir noch jemand ein?
Ja, Everton ist ja auch schon wieder im Lauftraining. Also von daher, selbst der ist in absehbarer Zeit wieder dabei. Also es ist durchaus so langsam, also Mikalischak ist die Woche mal ein bisschen kürzer getreten, aber also jetzt auch nichts Langfristiges, von daher schaut ganz gut aus.
Ja, ich glaube, so fit waren wir schon lange nicht mehr, also die Rückrunde vor allem mit den vielen Ausfällen und wenn wir uns zurückerinnern an letztes Jahr Hinrunde, wo die meisten Spieler fit waren, da gab es ja dann doch einige Tweaks, die mal der Kölner eingebaut hat, bisschen Abwechslung in den Systemen, Dreierkette, Viererkette. Und da werden wir jetzt kurz mal drauf schauen, die ersten drei Pflichtspiele und ich weiß nicht, hast du das Spiel gegen Schwabach gesehen? Das habe ich nicht gesehen.
Das war das allererste? Ja.
Ja, genau.
Ja, aber habe ich nicht gesehen, aber habe ich zumindest zurückverfolgt, was so ging.
Genau, und das zweite Spiel, das habe ich auch mir angeschaut, auch um zu sehen, was für eine Taktik wird jetzt eventuell drankommen. Aber dann blicken wir mal kurz zurück, also quasi auf das Links-Pokalspiel und die ersten drei Bundesligaspiele. Was ist dir da aufgefallen an der Taktik, vor allem im Unterschied zur Rückrunde in der letzten Saison?
Also es ist so, man kann ja quasi so ein bisschen gucken, weil man immer davon spricht, dass Michael Kölner so ein Fan vom 4-1-4-1 ist. Das ist auch so das, was er, als er hier ankam in der U21, sehr oft spielen hat lassen. Man kann das, was er da spielen hat lassen, über weite Strecken, mit Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen Mainz, eigentlich immer noch als 4-1-4-1 bezeichnen. Aber es ist, die Flügelspieler sind schon noch ein Ticken offensiver als das zum Beispiel in der Anfangszeit oder teilweise auch in der zweiten Liga der Fall war, so dass man da vielleicht eher sogar sagen kann, es ist ein 4-3-3, aber das ist denke ich eher eine Frage der Nomenklatur, also das ist jetzt gar nicht so entscheidend, weil die natürlich genauso nach hinten arbeiten und nicht dann plötzlich mit drei Stürmern vorne stehen und dann nur noch sieben Mann hinten sind. Also von daher über weite Strecken jetzt auch in der Saison war so dieses das Go-To-System ist schon dieses, du hast zwei zentrale Offensive, du hast einen Sechser, du hast zwei Flügelspieler im Mittelfeld, Sturm und einen Stürmer vorne und hinten eine Viererkette. Also, und dann kann man eben 4-1, 4-1 oder 4-3-3 dazu sagen, das ist dann gar nicht so entscheidend. Also das war aber schon so das, wo ich sage, das war das System, das sie am häufigsten gespielt haben. Oder die Formation des Systems ist ja noch ein bisschen mehr als das.
Genau, aber ich glaube, im Normalfall reicht ja für uns normale Fußballfans das Grundsystem, dann die Feinheiten. Ich weiß, dass das von dir auch ein Steckenpferd ist. Da kannst du uns auch gern bei meiner nächsten Frage dran teilhaben lassen. Ich glaube auch, also die Vierer-Abwehrkette, die ist jetzt vorerst erstmal gesetzt. Dann gab es auch so als Standard für mich zu sehen immer ganz stark der eine Sechser. Also man liest ja immer wieder, jetzt könnte man vielleicht mit Doppel-Sechs spielen, auch angesichts der Neuzugänge mit Kubo, Pereira und Wura. Aber der eine Sechser, den hatte doch eigentlich, also ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, wo wir mal mit der Doppel-Sechs gespielt hätten. Fällt dir da was ein?
Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Ja, am ehesten, also das, was mir vielleicht ein bisschen im Sinn kommt, ist das unsägliche Heimderby gegen Fürth, weil da Behrens schon relativ tief neben Erras gespielt hat, aber da war es so eine Art 3-4-3 mit Fuchs dann als rechten Wingback und Leibold auf links. Also das war so ein bisschen, das ist das, wo ich sage, das war vielleicht, da kann man vielleicht mal von einer Doppel-Sechs sprechen. Ansonsten ist es eigentlich, selbst wenn er 3-5-2 hat spielen lassen, eigentlich immer dieser eine Sechser gewesen. Also mir fällt jetzt spontan kein anderes Beispiel ein, außer ganz am Anfang in Hannover, da waren es mal drei Sechser. Aber das ist schon sehr lange her.
Das war quasi die Rückrunde von der vorletzten Saison.
Genau.
Ja, die habe ich jetzt gar nicht in Betracht gezogen. Aber das glaube ich nämlich auch, weil in vielen Wunschaufstellungen sehen ja die Leute den Behrens einen Tick nach hinten gezogen. Und damit du mit dem Kubo einen Zehner hat und dann zwei Außenstürmer. Aber ich vermute einfach auch aufgrund der Aufgaben, die ja doch sehr destruktiv sind, auch wenn ich in den letzten Spielen das Gefühl hatte, dass Petrak sich ein bisschen mehr eingeschalten hat ins Offensivspiel. Aber grundsätzlich ist der Sechser einfach schon da, dass er das gegnerische Spiel zerstört.
Es gibt ja aus seiner Anfangszeit in Nürnberg von Michael Kölner auch ein Zitat, wo er sagt, er mag dieses 4-2-3-1 eigentlich nicht, weil es ein sehr reaktives System ist und er möchte aktiv spielen. Und von daher, also deshalb denke ich auch nicht, dass das gibt sicherlich, also es gibt an manchen Stellen manchmal spät im Spiel, wenn man führt oder so, da gibt's das dann tatsächlich. Also, dass er mal auf ein 4-2-3-1 stellt und den Behrens nach hinten zieht, aber es ist schon eher die Ausnahme. Also, dass er das wirklich aktiv fördert und sagt, das müssen wir jetzt machen von Anfang an und nur reaktiv spielen, das kann höchstens mal gegen den ganz übermächtigen Gegner sein, dass er sagt, das mache ich jetzt. Aber eher nicht.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube auch, man hat jetzt auch in der Bundesliga gesehen, dass Ideen mit dem Ball am Fuß passieren und nicht bloß auf Zerstörung gespielt wird. Also ich glaube auch, das können wir uns, glaube ich, darauf einigen, der eine Sechser, der wird wahrscheinlich auf jeden Fall im Bremen spielen, aber ich schätze auch über längere Zeit gesetzt sein im System des Kölner spielen lässt, egal in welchem System er dann spielen lässt. Dann hatten wir ja du hast es schon angesprochen, im Mainz-Spiel das Drachenviereck, wie ich von dir lernen durfte. Oder die alte Werder-Raute.
Ja, das hast du ja nicht von mir gelernt, sondern von meiner Frau, die mich darauf hingewiesen hat, dass es keine Raute ist, weil ich nämlich eben auch Raute schreiben wollte. Aber bei einer Raute werden die beiden äußeren Mittelfeldspieler etwas weiter vorne, weil es muss eine Raute, da sind alle Seiten gleich lang. Und das war in dem Fall nicht so, weil Behrens und Fuchs eben ein Stück weit tiefer standen und so, dass die Distanz zwischen Behrens und Petrak und Fuchs nicht so groß war wie zwischen Behrens und Kubo und Fuchs und Kubo. Aber das ist wirklich, das ist auch wieder sowas, wo ich sage, ja, das ist jetzt für jemanden, der sich da so ein bisschen nerdig mit beschäftigt, da ist das ganz schön, aber das, also für den Hausgebrauch ist auch das 4-4-2 mit Raute völlig okay.
Also wir erlauben
es. Es sei denn, man ist Mathematiker, dann geht's nicht.
Ja, was ich mir da gedacht habe, also gerade die Rolle, die Behrens und Fuchs gespielt haben in dem System, die war aus meiner Sicht sehr vergleichbar mit der Rolle, die sie im 4-3-3 gespielt haben oder 4-1-4-1. Hast du die tiefer gesehen? Weil ich fand, so von dem, die mussten die ganze Zeit marschieren, viel arbeiten im Gegenpressing, den Ball auch verteilen. Aber grundsätzlich hat man auch gesehen, ich glaube, Fuchs war einmal im Gegenpressing der vorderste Mann. Also so von den Freiheiten her und von der Laufintensität her fand ich das eigentlich sehr vergleichbar mit dem System, das er davor gespielt hat, zumindest auf den Positionen, die Behrens und Fuchs eingenommen haben.
Ja, also das war nicht viel anders. Behrens ist durch die Umstellung musste vor allem Behrens öfter mal eher auf den Flügel ausweichen. Also ich hatte am Anfang sogar teilweise kurz das Gefühl, dass er einfach nur Kubo und Behrens getauscht hat. Das hat sich dann relativ schnell rausgestellt, dass das nicht der Fall war, sondern einfach, dass Behrens da seine Defensivaufgaben da auf links halt einfach sehr weit außen auch aufnehmen müssen. Aber so von der Idee her war es eigentlich nicht wesentlich anders als vorher. Also die Umstellung war schon vorne, Kubo vom Flügel wegzuziehen und Palacios vom anderen Flügel zu ziehen und mit in die Spitze zu stellen. Also Kubo hat ja nach dem Spiel auch selber gesagt, es war eher so ein Hybrid aus 4-4-2 und 4-2-3-1 und Erz. Also er konnte selber auch nicht so ganz genau fassen, aber also er war eigentlich letztlich so ein klassischer Zehner ab dem Moment.
Ja, also das sehe ich auch definitiv so. Da ist er in die Zentrale gezogen worden, auch wenn er vielleicht im System theoretisch als Linksaußen oder linkes Mittelfeld nominiert war. In der Rückwärtsbewegung hat man so ein bisschen schon gesehen, dass er sich nach links hat hängen lassen. Aber grundsätzlich die Aktion im Mittball, da war er schon in der Zentrale zu finden.
Ja, das ist ja sowieso immer bei jeder Systemfrage oder bei jeder Formationsfrage, das notierst du das jetzt offensiv oder notierst du es defensiv, weil da gibt es ja dann eh wieder ganz unterschiedliche Varianten.
Ja, viele unterschiedliche Varianten im Sportbereich könnt ihr in der Woche noch auf meinsportradio.de hören. Hier gibt euch Malte ein paar Beispiele, was noch so los ist.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Willkommen zurück. Flo Zenger ist immer noch zu Gast und wir haben uns jetzt nach vorne bewegt. Dabei habe ich eine ganz wichtige Position auch fürs System mit oder ohne Ball vergessen, und zwar die Innenverteidiger. Flo, was hast du zu unseren Innenverteidigern zu sagen, die ja durchaus im Passspiel eine sehr große Rolle spielen?
Ja, also zum Ersten natürlich die Anzahl der Pässe, die spielen, ist in der Bundesliga, sind die sehr weit vorne. Also am ersten Spieltag war es sogar so, dass Margreit auf 1 war und Mühl auf 3 von der Anzahl her. Insgesamt spielen was ganz interessant, weil nach dem ersten Spiel hat Tobi Escher von Spielverlagerung das Spiel angeguckt und hat ein bisschen so gemeckert über die Qualität des Spiels, hat aber da auch über die Hertha gemeckert und hat aber dann gesagt, er würde die Innenverteidiger ein bisschen weiter auseinanderziehen und vielleicht auch ein bisschen weiter vorne platzieren, um mehr Druck in die Pässe reinzukommen kriegen. Und wenn man sich dann die Pass-Maps anguckt, also quasi da, wo die Spieler die Pässe annehmen und spielen, dann sieht man, dass genau das passiert ist. Und zwar Georg Margreiter stand ein ganzes Stück bei seinen Pässen, ein ganzes Stück weiter vorne als noch in Berlin. Und dadurch ist auch mehr Schwung vor allem auf die rechte Seite gekommen. Also man hat ja auch ganz viel gesehen, dass viel über Enrico Valentini gelaufen ist, der sehr viele Flanken geschlagen hat. Und da, also war so eine leichte Verschiebung, die man vielleicht jetzt gar nicht so sieht, weil wenn man das System auf oder die Formation aufmalt, dann stehen halt die beiden Innenverteidiger einfach hinten. Aber das war so eine leichte Anpassung, die sehr gut funktioniert hat gegen Mainz, vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit, als Margreiter dann aufgehört hat, die langen Bälle zu schlagen und aufs flache Spiel gegangen ist.
Ja, also im ersten Spiel finde ich, war es auch sehr auffällig, dass vor allem der Mühl angegriffen wurde und dem Margreiter ein bisschen Platz im Aufbauspiel hatte. Jetzt muss ich sagen, man hat ja auch die Statistik gehabt, was so die Pässe wert sind, die Mühl und Markreiter gespielt haben, da waren sie auch sehr gut. Also es waren viele überspielte Gegner dabei. Ich habe mir das dann auch mal so im Testspiel jetzt ein bisschen angeschaut. Ich bin grundsätzlich ja sowieso ein Fan vom Aufbauspiel von Mühl. Ich muss aber auch sagen, dass der Markreiter sich aus meiner Sicht in der Rückrunde so enorm gesteigert hat, was die Qualität vom Aufbauspiel angegangen ist. Und ich finde, man hat jetzt wieder gesehen, einen deutlichen Schritt, auch in der Passqualität. Also im ersten Spiel waren es oft Pässe zu Spielern, die selber zum Teil gedoppelt worden sind. Da ist zwar nichts passiert in dem Bereich, aber irgendwo habe ich gedacht, so auch die Kurzpässe, da geht der Risiken ein, die müssen nicht unbedingt sein. Die mir jetzt im zweiten Spiel sind, die mir nicht so extrem aufgefallen. Hast du da auch was gesehen so?
Ja, lag aber auch so ein bisschen daran, dass, also vor allem halt in der zweiten Halbzeit, die Mainzer überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Spiel gekriegt haben durch die Umstellung. Also die waren irgendwie, das haben die Mainzer ja nach dem Spiel auch selber gesagt, sie hatten so für 20, 25 Minuten waren sie eigentlich raus aus dem Spiel, weil sie mit dieser Umstellung nicht gerechnet hatten und dann selber ja auch erst sehr spät dann reagiert haben. Also die haben ja eigentlich grundsätzlich, die haben dieses 4-2-3-1 gespielt, das ist ja eh schon, wie Kölner sagt, reaktiv und haben dann erst mit der Einwechslung von Boetius, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, dann auf ein 4-4-2 umgestellt. Und bis dahin haben die eigentlich überhaupt keinen Zugriff gehabt, gerade in diesen 20 Minuten nach der Halbzeit.
Ja.
Und in der Zeit war auch überhaupt kein Druck aufs Aufbauspiel und so weiter. Also das war, da musste man auch kein Risiko gehen in den Pässen, weil einfach die überhaupt keinen Zugang gefunden haben.
Ja, trotzdem musst du, finde ich, auch so manche Pässe dir auch erstmal zutrauen. Und ich meine, grundsätzlich gilt ja im modernen Fußball, jeder überspielte Gegner oder auch wenn du schaffst, zwei Gegner zu überspielen, ist auch erstmal ein Vordringen in eine gefährliche Situation und halt vor allem das Aufbrechen vom Defensivsystem, wo ja jetzt auch Mainz grundsätzlich in der ersten Halbzeit vor allem nicht schlecht gespielt hat und Hertha jetzt auch schon im zweiten Spieltag gezeigt hat, dass sie doch defensiv einiges in die Waagschale werfen können mit dem Spiel. Also war schon sehr aussagekräftig, finde ich, dass Hertha jetzt das zweite Spiel gegen Schalke, auf Schalke sogar, auch gewonnen hat.
Ja, also die sind unangenehm. Also die haben halt eine extrem gute Defensivordnung. Und da durchzukommen, das haben wir gesehen, wie schwierig das ist. Das hat jetzt auch Schalke gesehen, das werden auch noch andere sehen. Ja. Das ist, jetzt sagen wir mal, für den Nicht-Taktiker wahrscheinlich furchtbar uninteressant, weil es halt einfach viel Spiel zerstört, aber es ist schon wirklich gut, was Paul Dardai da organisiert hat.
Ja, mal schauen, wie sehr sie das durchziehen können. Also ich finde auch, das muss man ein bisschen im Auge behalten, weil Schalke hat damit Erfolg gehabt in der letzten Saison, aber wenn sich dann der Gegner als Reaktion nur hinten reinstellt, wo es ja doch auch ein paar in der Bundesliga gibt, die das machen werden, dann muss dir halt auch was einfallen. Und ob du dann auf so Einzelspieler wie Lazaro setzen kannst oder Kalou, der mit seinem 34, der wird halt auch nicht jünger. Man wird sehen, aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Wir wollten ja eigentlich noch über den Club reden. Jetzt war es ja so, die zwei Testspiele in der Länderspielpause, da wurde ja sehr hingefiebert. Und vor allem aufs zweite habe ich mich sehr gefreut. Auch Lob an den Club, dass die Übertragung diesmal so wunderbar funktioniert hat. Und was passiert? Ich sehe die Aufstellung, ich sehe, wie sie spielen. Kubo ist Außenstürmer. Wie gut hat dir das gefallen? Oder was hast du dir da gedacht im ersten Moment?
Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, ja, er schaut halt jetzt, er macht das, was er nach dem Spiel ja auch gesagt hat. Da gibt's ein ganz schönes Zitat, er stellt die Spieler nicht dahin, wo sie sich am wohlsten fühlen, sondern wo sie der Mannschaft am meisten helfen.
Ja.
Und es war ja dann auch so, er hat ja, also ich fand das Zitat total interessant, dass er gesagt hat, wir mussten in der ersten Halbzeit so spielen, in unserem normalen 4-3-3, um uns den Gegner zurechtzulegen, damit der dann eben danach nicht damit rechnet und dann Probleme damit hat.
Ja. Also im Mainz-Spiel meinst du es jetzt?
Ich meine jetzt das Mainz-Spiel, ja. Und dann muss man eben auch solche Varianten drauf haben, dass man eben mal einen Kubo auf Außen stellt. Mir ganz persönlich gefällt es nicht. Vor allem, wenn man jetzt die zwei anderen ja auch noch hat. Andererseits ist natürlich auch klar, wenn du Kubo plus Misicjan plus Pereira hast, bist du wahrscheinlich schon sehr offensiv, wenn du dann vorne einen Ishak auch noch drin hast. Also das muss man dann auch bedenken. Und ich meine, die Kombination, dass alle vier auf dem Platz stehen, hat man, glaube ich, noch gar nicht. Auch in den Testspielen. Nee. Von daher, er wird sich schon auch überlegen, ob er denn wirklich dann die volle Offensive bringt oder ob das dann nicht nur eine Variante ist, wenn man im Rückstand hinterherläuft.
Ja, also ich habe mir das auch gedacht. Gerade gegen Prag, ich meine, klar, die sind Tabellenletzter in der tschechischen Liga, haben auch, glaube ich, 7 Spiele verloren von 7 und nur 4 Tore geschossen. aber das ist trotzdem ein ernsthafter Gegner. Und für mich, also da habe ich mir schon gedacht, das System, das wir da sehen und auch die Mannschaft in der ersten Halbzeit, das sah schon stark nach Stammmannschaft aus. Also es ist klar, Petrak ist bei der Nationalmannschaft, Eras hat es gut gemacht in dem Spiel. Ich gehe davon aus, dass das Petrak weiterhin erst mit erste Wahl ist im Spiel, aber Misicjan war jetzt eben in der Startelf, hat dann irgendwann während der ersten Halbzeit ist Kubo auch mehr in die Mitte gezogen, dann hat Misicjan so, finde ich, ein bisschen zweiten Stürmer gespielt, aber grundsätzlich, ich glaube, der gehört einfach wirklich auf die Außenlinie, also auch in den Aktionen. Ich glaube, der könnte schon spielen als zweiter Stürmer oder hängende Spitze, aber da hat man schon gesehen, Misicjan und in der zweiten Halbzeit Pereira, das sind halt einfach Außenstürmer, oder?
Ja, also die sind ja auch genau dafür geholt worden, dass sie eben an der Außenlinie hängen. Ich denke, so von der Idee her ist Pereira vielleicht sogar noch ein bisschen eher jemand, der auch so eine zweite Spitze spielen kann, als Misicjan, den ich schon wirklich als, wie du auch, als klassischen Außenstürmer sehe. Von daher, ja, das wird ganz spannend zu sehen sein, ob nicht, also mit den angesprochenen Änderungen, also Petrak für Eras und Ishak für Knöll, weil Ishak ja angeschlagen war, dass das so die Aufstellung sein könnte, vielleicht auch Löwen für Fuchs, mal schauen, der war ja auch bei der Nationalmannschaft, war da auch durchaus Antreiber gegen Irland und auch in der zweiten Halbzeit gegen Mexiko, von daher könnte schon sein, dass das so ein bisschen Fingerzeig ist, wo es hingeht.
Genau, da werden wir dann gleich drüber sprechen, vorher hören wir uns nochmal kurz an, was auf meinsportradio in der Woche so geboten ist.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind wieder zurück bei Entenmanns Ecke. Flo Zenger, Jakob Lexer und wir werden uns jetzt drüber unterhalten, was wir glauben, wie die Aufstellung im nächsten Spiel aussehen wird. Wir spielen in Bremen. Vom Gegner her würde ich jetzt einschätzen, dass wir jetzt den offensivsten Gegner gegen uns haben. Das erste Mal eine Mannschaft, die wahrscheinlich im Ballbesitz über unserem Team liegen wird und die auch aufgrund der Personalsituation sehr eingespielte Defensive, viele Einzelkönner in der Offensive, Pizarro im 27. Frühling, doch durchaus ein bisschen was anderes mitbringen als jetzt Mainz und Hertha, wobei ich sie von der Zielsetzung her schätze ich sie schon auf dem Hertha-Niveau ein. Ich glaube, die Bremer werden um die internationalen Plätze spielen wollen, so haben sie auch investiert. Wie glaubst du vom Grundsystem her, wie werden wir das Spiel angehen?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil natürlich das vom systemtaktischen oder vom formationstechnischen her natürlich schon die Frage ist, ob man gegen ein 4-3-3 auch mit einem 4-3-3 spielen sollte, oder ob man da vielleicht ein bisschen was anderes sich überlegt. Von daher, also ich meine, Bremen ist ganz klar, die haben jetzt immer ihr 4-3-3 gespielt, also in allen Spielen. Von daher, ja, gut möglich, dass er sich was anderes überlegt, dass er vielleicht einfach nur ein bisschen defensiver, also tatsächlich so ein echtes 4-1-4-1 spielt, vielleicht aber auch sich was völlig Neues überlegt. Also ich würde immer gerne die Dreierkette sehen, das geht momentan halt noch nicht wirklich. Andererseits, man muss überlegen, wie kommt man am besten gegen Bremen, das ist die zentrale Überlegung, wie komme ich am besten in die Konter, wie kann ich die Bremer, die ja doch, wie du sagst, sehr offensiv spielen, wie kann ich da am besten dagegen fahren? Das heißt, welche schnellen Spieler setze ich ein, die aber gleichzeitig auch noch Fähigkeiten haben, gegen den Ball zu arbeiten? Das ist eine ganz schön schwierige Aufgabe. Also ich würde mich normalerweise nicht so wahnsinnig gern festlegen, aber wenn du mich so fragst, tendenziell rechne ich fast damit, dass es ein bisschen so ist, wie du gesagt hast, dass es diese Prag-Aufstellung tatsächlich mit den leichten Änderungen sein könnte und dass Kubo eben doch wieder außen anfängt, weil er vielleicht auch im Vergleich zu Pereira oder so ein bisschen besser defensiv arbeitet, oder er rutscht in die Mitte und Löwen steht plötzlich außen, weil der ja auch defensiv recht stark ist, aber trotzdem schnell. Also das sind so die Überlegungen, die ich wahrscheinlich hätte, aber er überrascht uns ja, Michael Köllner, dann doch relativ häufig mit so ganz interessanten Ideen.
Ja, vor allem in der Hinrunde. Ich kann mich daran erinnern, wir haben versucht, vorherzusagen, wie aufgestellt wird, und man lag eigentlich immer daneben. Also ich fände eigentlich interessant, wäre wirklich eine Dreierkette mit Bauer, der so als quasi Außenverteidiger und auch schnellerer Mann im Zweikampf da gut gegenhalten könnte gegen den Außenstürmer. Aber ich kann es mir eigentlich auch fast nicht vorstellen, weil wir haben es im Testspiel nicht gesehen und er hat schon relativ festgehalten. Ich hätte so eine kleine, ich weiß nicht, ob das dann eher eine anekdotische Aufstellung ist, aber grundsätzlich könnte eine Idee sein, dass man Ishak herauslässt und Kubo in die Mitte stellt mit zwei Außenstürmern. Also, dass man wirklich auf drei schnelle Leute vorne setzt und dann halt schaut, ich weiß nicht, wer dann die Pässe von hinten raus spielt, ob das Leibold übernimmt, ob das Mühl übernimmt oder ob vielleicht auf den Halbpositionen Fuchs und Behrens. Aber da könnte ich mir schon viel vorstellen, weil gerade auf Fuchs würde ich in dem Spiel ungern verzichten, der von den Kilometern her sehr gut unterwegs war. Und Behrens hat ja auch schon öfter gezeigt, gegen einen Mann wie Klaassen könnte man schon überlegen, ob es da eine Manndeckungssituation gibt, dass er da eben sehr gut glänzen kann. Also ich glaube, im Mittelfeld, da wird Kölner versuchen, zumindest den Klaassen relativ festzumachen.
Ja, also kann ich mir auch nichts anderes vorstellen, dass man da irgendwie eine Lösung findet, dass man ihm zumindest immer jemanden auf die Füße stellt, muss nicht unbedingt Manndeckung im klassischen Sinne, so von wegen, du verfolgst ihn und wenn er auf die Toilette geht sein, aber schon den sehr eng nehmen.
Hinter der Mittellinie gut, vor der Mittellinie aua. Ja, ich denke, da sind Behrens und Fuchs schon sehr gut geeignet. Man könnte ja zum Beispiel den Sechser ein bisschen auf die Seite verschieben, wo der Klaassen sich in erster Linie aufhält. Im Football ist es ja deutlicher zu sehen, solche Defensivsituationen, wo man dann doppelt auf Seiten, aber sowas sieht man ja auch doch immer häufiger auch im Fußball, dass wirklich konkret wichtige Räume ganz stark besetzt werden. Ich denke, ein Sechser, der so die Defensivlöcher zumacht, das kennen wir, wohlige Erinnerungen an Galasek, Simmons, die haben das ja perfektioniert damals. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bei Petrak Situationen gesehen, wo ich mir gedacht habe, wow, gerade in dem Bereich hat er wirklich super Arbeit geleistet in den ersten zwei Spielen, wo er wirklich viel abgelaufen hat, wirklich mit Übersicht defensiv gespielt hat. Also ich glaube, da war auch jeder Clubfan war begeistert. Jetzt kommt Löwenweiß bei der U21. Da hat es auch ein bisschen negative Töne nebenher gegeben. Du hast ihn jetzt schon als Möglichkeit für die Startelf ins Spiel gebracht. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also weil ich glaube, die zwei Wochen Abwesenheit, die werden ihm ein bisschen geschadet haben. Aber wenn man gerade jemanden will, der aus der Tiefe ein Spiel aufbaut und vielleicht auch die langen Pässe auf die schnellen Außenstürmer oder schnellen Stürmer spielt, wäre der ein Kandidat für die Sechs. Glaubst du, dass der da eine Chance hat?
Also jetzt wahrscheinlich jetzt so spontan nicht. Ich sehe ihn schon auch auf der Position. Ich habe da auch einen prominenten Unterstützer, nämlich Frank Kramer, der ja sein U20 Nationaltrainer war. Der ist auch der Meinung, das ist ein ganz klarer Sechser und am besten sollte der nur da spielen, weil man ihn sonst zu sehr verwirrt. Das sehe ich jetzt nicht so. Also dem Löwens Polyvalenz ist durchaus ein Vorteil und das sollte man ihm auch nicht nehmen. Andererseits, also genau für das, was du beschrieben hast, finde ich ihn durchaus sinnvoll. Also, dass er eben mal diese Bälle in die Tiefe spielt, das kann aber von der 8 genauso. Also, ich denke, gerade so als klassischer Sechser, da würde ich jetzt den Petrak gerade nicht rausnehmen, weil er, also ich meine, der hatte dann ja zum Beispiel auch Werte in Berlin, wo er irgendwie 13 Bälle abgefangen hat. Das ist phänomenal als Wert. Und von daher, darauf würde ich ungern verzichten, auf die Qualität, aber mal an einer anderen Stelle oder wenn man eben doch reaktiv spielt und dann zwei Sechser hat, warum nicht? Oder eben als Achter. Also ich meine, er kann als Achter genauso aufbauen.
Ja, da habe ich ihn ja auch eigentlich gesehen, genau wie die meisten Clubfans, die ja vermutet haben, dass er der Nachfolger von Möwald wird. Haben wir gleich, steht er im Kader, ich glaube, schwer einzuschätzen momentan. Schein ist ja noch dazugekommen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Möwald im Kader steht. Jetzt gehen wir mal kurz Position für Position durch oder Block für Block durch. Den Sechser haben wir jetzt schon relativ festgelegt, das wird wahrscheinlich Petrak sein. Glaubst du, dass im Tor die Entscheidung wieder offen ist nach dem Testspiel? Ich meine, Martini hat wirklich gegen den Ball gut gearbeitet. Mit dem Ball war es schon ganz schön wild, finde ich, was er da rausgebolzt hat hinten, wo mir Breto jetzt in den ersten zwei Spielen ganz gut gefallen hat. Glaubst du, da ist was offen oder gibt es eine Chance, dass er da was ändert oder gehst du davon aus, dass Bredlo erstmal fest drin ist?
Also ich denke, bis zur nächsten Länderspielpause nicht, dann schauen wir mal. Also ich meine, da geht es ja dann doch auch so um so, ja, so Torwartspielgeschichten, wo man sich dann überlegt, naja, kann er an dem Tor was machen, steht er da zu weit rechts oder so, solche Geschichten. Ich denke, sind da, glaube ich, entscheidender als jetzt irgendwie das Testspiel, dass der eine dann Elfmeter hält und der andere die Bälle ins Aushaut. Ich denke, da ändert er jetzt so früh noch nichts, aber also rein vom Gefühl her glaube ich nicht, dass Bredlo die ganze Zeit im Tor steht in der ganzen Saison. Aber das ist wirklich eine reine Gefühlssache, das kann ich nicht irgendwie empirisch untermauern, das ist einfach nur so, weil es so eng ist und weil er eben dann doch noch ziemlich jung ist und ein bisschen wackelig.
Ja, und auch so ein bisschen das, was halt Kölner gemacht hat. Also in der U21 ist ja klar, da passieren öfter mal Wechsel im Tor, aber den ersten Kader, mit dem er komplett gearbeitet hat, das war in der letzten Saison, und da hat er die Torhüter mehrfach getauscht. Zum Teil aus Verletzungsgründen, auch interessant, also wirklich auch interessante Tauschsituationen, wo Bredlo bei seinen ersten beiden Einsätzen wirklich gut ausgesehen hat und der trotzdem dann Kirschbaum wieder reingetan hat, der sich ja da verletzt hatte, der dann seine schlechte Phase hatte. Also im Tor, ich glaube auch, dass das Rennen offen ist, ich habe jetzt aber auch noch überhaupt nichts gehört, dass sich da was ändert. Schreiben wir Bredlo mal rein. Ich glaube, die Innenverteidigung können wir gleich einen Haken dran machen. Ja. Mühl-Markreiter gibt's aus meiner Sicht auch momentan keinen Grund zu ändern. Man wird sehen, wenn Everton wieder fit ist, wie schnell er in Spielform ist, aber die Jungs haben es gut gemacht. Außen, Leibold, glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber reden. Jetzt ist die Frage, setzt er auf den Ex-Bremer? Stellt er den Bauer auf? Grundsätzlich habe ich Bauer ein bisschen vor Valentini gesehen, aber mir hat Valentini im letzten Spiel richtig gut gefallen. Finde ich schwierig, gehe aber jetzt mal zu 80% trotzdem davon aus, dass Valentini spielt. Oder siehst du da eine Chance, dass Bauer da seinen Einsatz bekommt?
Also ich gehe auch davon aus, dass Valentini spielt, wobei ich Bauer gegen den Ball fast ein bisschen besser finde als Valentini, der manchmal so ein bisschen Probleme hat, wenn es arg schnell wird. Aber tendenziell wahrscheinlich setzt er einfach auf seine, sagen wir mal in Anführungszeichen, Stamm-Viererkette, weil er sagt,
auch in Testspielen hat man es eigentlich wirklich, also da hat Bauer wirklich ganz deutlich zweite Geige gespielt. Also ich bin da auch gespannt, ich könnte mir vorstellen, dass defensivere Idee wäre mit Bauer, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, Viererkette steht, Sechser steht, Behrens ist gesetzt, glaube ich, da wird nichts passieren. Jetzt haben wir den zweiten Achter. Wir gehen ja davon aus, dass wir anfangen mit dem System mit zwei Achtern, einem Sechser, zwei Achter, zwei Außenstürmer mit Freiheiten und einem klaren zentralen Stürmer. Wer glaubst du, Fuchsi hat die ersten zwei Spiele angefangen, jetzt haben wir mit Löwen eine Option. Wer ist vielleicht sogar Kubo eine Option auf der Acht oder glaubst du, er ist defensiv zu schwach oder wen siehst du da vorne?
Das ist tatsächlich die Frage, ob man Kubo da hinstellen kann aufgrund der Defensivfähigkeiten. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Michael Körner genau das meint, wenn er sagt, er stellt die Spieler dahin, wo sie der Mannschaft am meisten helfen und oder halt auch vielleicht in dem Moment eher am wenigsten schaden, weil Kubo auf dem Platz haben will, aber wenn er diese Achterrolle hat, wo er viel nach hinten arbeiten muss, ist es vielleicht nicht das Richtige. Also Fuchs hat sich schon unglaublich stark entwickelt, das muss man schon wirklich sagen. Also das ist kein Vergleich zu dem, was ich letztes Jahr noch gesehen habe. Aber er hat natürlich trotzdem immer noch so, ich nenne das so Jugendfußballmomente drin, wo er halt einfach den Ball annimmt und guckt und dann nochmal eine Drehung macht und halt einfach so einfach noch ein bisschen nicht so die Gedankenschnelligkeit hat, die man dann bei den Profis braucht. Von daher ist er in dem Fall wahrscheinlich vielleicht sogar die Überlegung. Also wenn ich es persönlich entscheiden würde, dann würde ich Löwen da hinstellen, ganz einfach. Aber das ist auch, weil ich halt einfach das, was wir vorhin hatten, als essentiell sehe, dass du jemanden hast, der ganz schnell umschalten kann und der dann auch technisch so ist, dass er mal einen unmöglichen Pass oder ein unmögliches Dribbling macht. Das wäre in Bremen ganz wichtig. Ich denke aber, so wie ich Michael Kölner einschätze, dass wahrscheinlich einfach wirklich Behrens und Fuchs spielen.
Mhm. ich glaube, plausible Überlegung. Ich glaube auch, dass Kubo wahrscheinlich einen Ticken zu offensiv wäre auf der Position, wobei mir sein Defensivverhalten insgesamt gar nicht so schlecht gefallen hat. Aber ich finde auch, dass diese Momente hat er vor allem auch im Strafraum. Also bei Fuchs, der hat schon zwei Szenen gehabt, wo er einen schnellen Abschluss hätte suchen müssen und ihm, glaube ich, in dem Moment auch gar nicht klar war, und dass er so frei ist. Und das wird nochmal ein wichtiger Entwicklungsschritt. Ansonsten fürs zentralen Mittelfeldspieler muss er bei uns einfach enorm viel laufen und enorm viel im Gegenpressing arbeiten. Aber das kann Löwen auch, hat er letzte Saison auch gespielt. Ich weiß halt nicht, was das mit der U21 jetzt auf sich hat. Ich glaube sogar, dass der Löwen in dem Spiel spielen wird. Aus dem einfachen Grund, weil Kölner zählt auch ab und zu mal Leute in der Öffentlichkeit an und gibt ihnen dann aber direkt die Chance, dass sie es ihm beweisen. Und Löwen ist kein besonders toller Einwechselspieler. Also ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, wenn ich sehe, wie er reinkommt. Der braucht immer ein bisschen Umsetzung. Dann vergehen 5 bis 10 Minuten. Ich glaube, im Fall der Fälle wäre der Fuchs jemand, der reinkommt und gleich Feuer bringt. Da würde mir der Löwen dann besser von Beginn an gefallen. Jetzt sind wir vorne, zentrale Spitze. Es spricht wenig dagegen, dass Ishak spielt. Glaubst du, dass es eine Chance gibt, dass er auf einen anderen Stürmer setzt? Oder siehst du Ishak als unersetzlich momentan an?
Wenn er fit ist, spielt er.
Okay. Also Ishak ist gesetzt, kein Kubo?
Nee, also in dem Fall nicht, einfach auch wegen des Glattspielens. Das ist einfach was Ishak unglaublich gut kann. Diese Bälle dann quasi in den Rückraum wieder spielen.
Ja, das stimmt.
Und von daher,
ist ein guter Vorbereiter. Und der ist nicht so langsam. Also ich glaube, das wird manchmal unterschätzt, aber der ist schon schnell genug. Linksaußen oder linkes Mittelfeld?
Ja, da müssen wir jetzt einen Kubo hinstellen.
Okay. Dann letzte Position. Wahl besteht momentan wahrscheinlich am ehesten zwischen Palacios, Pereira, Wura.
Ja, also ich denke, er fängt mit Misicjan an, gibt zumindest einen der beiden und bringt Pereira dann irgendwann in der zweiten Halbzeit, weil Misicjan halt eher so der über rechts kommt ist und
Pereira halt war ist ganz klar rechtsaußen. Hm? Pereira ist der klare Rechtsaußen. Wura hat eigentlich oft linksaußen gespielt, kann aber beides.
Ja, dann habe ich die zwei durcheinander geschmissen, Entschuldigung. Ja.
Aber du glaubst, dass Wura anfängt?
Ich glaube irgendwie, dass er Misicjan auf rechts bringt. Wer weiß. Kann
man auch vorstellen. Mit Freiheiten. Also ich glaube, wie du sagst, es geht ums Konterspiel.
Vielleicht tauscht er auch Kubo und Misicjan.
Ja, ich glaube, die haben im Testspiel auch getauscht. Also da haben sie angefangen mit Misicjan auf links und Kubo eher auf rechts und die haben dann gewechselt. Man hat auch im Testspiel schon gesehen, dass Ishak mal auf außen ausweicht.
Ja, das war ja auch während der jetzt in den Spielen teilweise. Es war ja in Berlin auch schon so, dass er also in dem Moment, wo Knöll reinkam, dann plötzlich auf links aufgetaucht ist und Knöll dann im Zentrum gespielt hat. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass die auch einfach in dieser Dreierreihe vorne bisschen durchtauschen.
Ja, davon gehe ich eigentlich fest aus. Ich glaube, das ist auch wirklich das Ziel. Und auf mittlere Sicht kann ich mir wirklich vorstellen, dass es da Aufstellungen gibt, wo Ishak nicht anfängt in schweren Auswärtsspielen, wo man wirklich stärker auf Konter setzt. Hatte ich vorhin schon angesprochen. Jetzt sind wir schon in der Aufnahmezeit relativ weit, Flo. Ich war wieder sehr kurzweilig. Ich finde es wahnsinnig interessant, mit dir zu sprechen. Ich freue mich schon auf unser hoffentlich baldiges Gespräch über die U21, U19 und U17. Damit haben wir auch begonnen. Das wird in den nächsten Wochen auch mal wieder anstehen. Kurze Einschätzung. Knöll ging jetzt noch mal ein bisschen durch die Medien. Ich glaube, der hat seinen Einsatz, nicht seinen Einsatz gesichert, aber zumindest seinen Platz im 18er Kader. Aber da wird es langsam richtig eng auf der Bank. Also da bin ich sehr gespannt. Ersten Spieltag hockt auf einmal Jäger auf der Bank. Jetzt.
Das wird so schnell nicht mehr passieren, denke ich. Ja. Also wird es gerade für so Leute wie Timothy Tillman, wird es, glaube ich, schon eng.
Glaube ich auch. Also da bin ich gespannt. Er hatte bis jetzt ja noch keinen Einsatz in U21, soweit ich das gesehen habe, oder?
Nee, noch nicht. Ja. Wäre aber auch so ein Kandidat. Ja. Also von daher, ich meine, momentan, also beim letzten Mal war es ja noch so, dass die U21 plötzlich mit U19-Spielern aufgefüllt wurde, weil eben Medic, Halas und Rein und Goden und Engelhardt, die waren ja dann alle plötzlich oben.
Ja, Goden hat ja schon einen Einsatz, haben wir auch mitbekommen. Ja. Da bin ich auch gespannt. Ich glaube, Knöll wird wahrscheinlich auf der Bank sitzen und Kerk ist jetzt auch wieder am Start, wobei ich da jetzt schwer davon ausgehe, dass der noch nicht ein Kandidat ist für den 18er Kader.
So weit ist er, denke ich, noch nicht.
Nee, aber wir werden sehen. Also es wird sehr spannend. Wir haben schon gesagt, die Spieler werden langsam wieder fit. Der 18er-Kader, der ist jetzt auf jeden Fall hart umkämpft, was so ein letzter Tag im Transferfenster dann so ausmachen kann. Von Panik zu okay, jetzt wird es langsam schwierig, in den Kader zu kommen. Flo, ich danke dir. Es war wunderbar.
Danke auch.
Wir haben ja schon geklärt, wo man deine Sachen lesen kann. Folgt ihm auf Twitter. Es ist immer sehr interessant. Er hat sogar auch Meinungen, die nicht nur sich um Fußball drehen. Wie immer fragen wir uns, wo nimmt dieser Mann die Zeit her? Schule hat auch wieder angefangen. Ich glaube, du bist gut ausgelastet, aber ich werde schauen, dass ich dich bald wieder herbekomme, damit wir dann über unser nächstes Thema sprechen können.
Gerne.
Danke. Ja, also, ja. Genau, Entschuldigung, du darfst natürlich dich noch bedanken.
Servus.
Jo, dann sind wir schon wieder fertig. Vierte Aufnahme von Entenmanns Ecke. Wir sind hier bei meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.